Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. Die aktuelle konjunkturelle Krise stellt zahlreiche Unternehmen vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen. Gerade der Anlagen- und Maschinenbau kommt nicht voran und sackt bei Umsatz und Absatz immer stärker ab. Für 2025 ist kaum Besserung in Sicht. Neben den bekannten externen Faktoren wie den steigenden Energiekosten und der Angriffskrieg in der Ukraine ist ein Teil der Krise in Deutschlands zweitwichtigster Branche selbst gemacht, sagt Dr. Rüdiger Kaup. Mit dem ehemaligen Chief Executive Officer der Bauer Maschinen GmbH diskutiert Gregor Buchwald, wie es so weit kommen konnte. Auch sprechen sie darüber, welche Strategien und Maßnahmen die Anlagen- und Maschinenbauunternehmen dabei unterstützen können, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Neben der strategischen Neuausrichtung, einer stärkeren Kundenzentrierung und effizienteren Vertriebsprozessen bedarf es vor allem eins: ein Change Management im Mindset des Vertriebs und des Managements.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles was das Management bewegt. Heute wollen wir über das Thema Change Management im Vertrieb sprechen. Ja, wir freuen uns, dass Sie heute da sind.
Ja, vielen Dank, Herr Buchwald. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und das ist ein Thema Change Management im Vertrieb, was mir wirklich schon seit geraumer Zeit unter den Nägeln brennt. Und daher freut es mich wirklich insbesondere, dass wir uns da jetzt zu diesem Podcast verabreden konnten. Vielleicht kurz zu meiner Person. Rüdiger Kaup, ich habe mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in internationalen namhaften Maschinenbauunternehmen, angefangen bei Ohrenstein und Koppel über Terex hin zu Bucyrus, dann ein paar Jahre mit Caterpillar Global Mining, von dort dann zur Wirtgen-Gruppe, die dann zu John Deere übergegangen ist und dann zum Schluss 6 Jahre als CEO für das Bauer-Maschinen-Segment im Bauer-Konzern. Ja, vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person, wofür stehe ich? Also ich muss sagen, ich bin durch und durch ein Optimist. Ich war schon mein Leben lang immer Verkäufer und ich bin wirklich durch und durch optimistisch, enthusiastisch und meine Kolleginnen und Kollegen sagen immer, du bist sehr dynamisch immer unterwegs. Ja. Bin da nicht ganz sicher, ob das gut oder böse ist, aber das deutet vielleicht darauf hin, dass es bei mir wirklich mir oft unter den Nägeln brennt und mir Transformationen, Änderungen einfach oft zu langsam fortschreiten. Und daher finde ich auch gerade heute unser Thema etwas so wirklich, ich hatte es eingangs schon erwähnt, das ist etwas, was mir unter den Nägeln brennt und da brenne ich jetzt drauf, mit Ihnen darüber zu diskutieren.
Ja, wunderbar. Also ich glaube, das Thema ist super aktuell. Der Geschäftsklimaindex hat sich ja wieder erneut eingetrübt, ist jetzt bei 85,4 Punkten. Das ist einer der tiefsten Stände, wenn nicht überhaupt der tiefste Stand überhaupt. Und wenn wir den Fokus so ein bisschen auch da, wo Sie herkommen, richten wollen, gerade der Anlagen- und Maschinenbau hat nicht nur in diesem Jahr gelitten, sondern auch im letzten Jahr. Der VDMA hat Zahlen veröffentlicht, dass man von einem Produktionsrückgang von -8% im Vergleich zum letzten Jahr rechnet, was natürlich ein echter Hammer ist, auch vor dem Hinblick, dass das letzte Jahr auch schon, also man muss wirklich sagen, sehr schlecht gelaufen ist. Und die Frage, Herr Dr. Kaup, ist letztendlich, ist das selbstverschuldet? Ist es der Markt? Wie würden Sie die Diagnose durchführen? Warum tut sich gerade der Anlagen- und Maschinenbau so schwer?
Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ich gehe immer bei der Marktbetrachtung, gehe ich immer gerne von der Betrachtung der Kundenpyramide aus. In meinen Augen, weil für mich, ich habe ja eben eingangs gesagt, ich bin durch und durch vertrieblich orientiert. Es zählt der Verkauf und von daher ist der Kunde bei mir im Mittelpunkt. Und von daher nehme ich immer gerne das Bild der Kundenpyramide. Und hier glaube ich, dass wir in Europa und insbesondere auch in Deutschland, im deutschen Maschinenbau, dass wir uns sehr wohlfühlen in der Spitze der Kundenpyramide, wo wir das erste und das zweite Kundensegment haben, von Kunden, die wirklich sehr, sehr technologisch affin sind, die innovativ affin sind, die neuesten Modelle haben wollen und die auch gerade im Hinblick auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die wirklich auf, wie man so schön lapidar sagt, auf Technologie abfahren, die aber auch in ihrem Betrieb oder in ihrer Produktionsstätte oder auch auf der Baustelle in der Lage sind, die Leistungen, die diese Produkte halt eben bringen können, auch abzurufen. Das heißt also unterm Strich, diesen Kunden ist der Preis als Entscheidungskriterium nicht das wichtigste Argument. Hier stehen Innovationen, hier stehen andere Aspekte ganz oben, Lifecycle-Kosten etc. Und da sage ich immer, in den beiden oberen Segmenten, in der Spitze dieser Pyramide, finden wir zwei Kundensegmente, denen ist das in leichter Abstufung, sind die relativ ähnlich. Und wenn wir dann nach unten in der Pyramide gehen, dann kommen wir im nächsten Schritt auf das dritte Segment, was ich immer sehr gerne als den Massenmarkt bezeichne. Ja. Da werden die meisten Produkte verkauft. Und hier, glaube ich, haben wir, und nicht erst seit gestern, sondern da geht es schon seit vielen Jahren so, dass wir hier den Anschluss als europäischer, deutscher Maschinenbauhersteller mehr und mehr verloren haben in diesem Massenmarkt. Und das ist auf der einen Seite, fehlen uns da die Produkte, die solide und innovativ sind, aber innovativ dahingehend, dass sie einfach halt auch billiger produziert werden können. Das heißt also, hier haben wir auf dem Portfolio-Bereich einen Handlungsbedarf. Und ja, auf der anderen Seite, einhergehend damit, haben wir auch einen vertrieblichen Handlungsbedarf, weil der Vertrieb kommt und sagt, ich kann in diesem Massenmarkt nichts mehr anbieten, um wettbewerbsfähig zu sein. Und damit haben wir in diesem Massenmarkt den Anschluss verloren. Und der Vertrieb kennt dieses Kundensegment zum Teil gar nicht mehr. Und das ist das dritte Segment. Und unter ganz im vierten, auf der Basis der Pyramide, da finden wir dann Kunden, denen ist wirklich nur noch der Preis als wichtigstes Kriterium. Und dieses wirklich die Basis der Kundenpyramide, da glaube ich, den haben wir schon lange verloren. Also da, ja. Aber es geht mir in erster Linie jetzt darum, wenn wir den Markt beschreiben, dass wir, glaube ich, die Marktanteile liegen lassen und uns immer mehr durch unsere Wettbewerber, überwiegend asiatische Wettbewerber, chinesische Wettbewerber, in die Nische, in die Spitze der Pyramide drängen lassen.
Ja, und wenn man sich natürlich vor Augen hält, dass die asiatische Konkurrenz oder die Konkurrenz im Allgemeinen natürlich technologisch auch immer besser werden, wird die Nische ja auch immer kleiner. Ne? Also insofern, glaube ich, ist genau der Punkt, was ist eigentlich mein Markt, wer will ich sein im Markt, Volumenspezialist, gibt es etwas dazwischen, aber ich glaube, Sie haben das sehr gut beschrieben. Die Frage letztendlich stellt sich ja auch, wie gehen wir jetzt damit um? Auf der einen Seite brauche ich die entsprechenden Produkte, um die Anforderungen letztendlich auch zu erfüllen von den Kunden in den unteren Segmenten, so wie Sie das genannt haben. Auf der anderen Seite, und das sollte ja auch heute unser Fokus sein, ist natürlich die Frage, was kann ich aus vertrieblicher Sicht tun, damit ich robuster bin, damit ich effektiver bin, damit ich das Richtige tue und das Richtige dann halt auch effizient letztendlich tue. Und da wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf den Vertrieb setzen und so ein paar Maßnahmen mal diskutieren, die aus Ihrer Sicht notwendig sind, um sich so ein bisschen frei zu schwimmen aus der aktuellen Lage, die natürlich auch nachfragebedingt ist. Aber was wäre denn da Ihr Vorschlag oder an welche Dinge denken Sie da, die man machen müsste aus vertrieblicher Sicht?
Also da habe ich auch gerade in der letzten Zeit ganz gute Erfahrungen gemacht. Es geht daran, als im Vertrieb, sie müssen an den Projekten partizipieren. Das ist, sie müssen in der Lage sein, alle Kunden anzusprechen und nicht sich damit zufrieden zu geben, mit einem bestehenden Kundenstamm, den sie hervorragend bedienen, der aber, wie Sie das gerade ausgeführt haben, ja immer kleiner wird. Das heißt, wir müssen von der vertrieblichen Seite wieder dahin kommen, dass wir in dem ganz speziell im Kundensegment 3, in dem Massenmarkt, von dem ich gesprochen habe, dass wir da hier die Marktanalysen durchführen, die Kunden tatsächlich wieder finden, die Kunden aktiv ansprechen, weil es ist ja eine Vielzahl von Erfordernissen. Ein Kunde braucht ja nicht nur ein Produkt. Ein Kunde braucht Service, ein Kunde braucht verschiedene Produkte. Wenn ich jetzt von meiner letzten Zeit bei Bauer Maschinen ausgehe, wir verkaufen Bohrmaschinen, wir verkaufen Fräsmaschinen, wir verkaufen ein Portfolio an Maschinen, aber wir verkaufen auch die entsprechenden Bohrwerkzeuge dazu. Und ja. über diese Bohrwerkzeuge habe ich beispielsweise eine Möglichkeit, Kontakt zu diesen Kunden aufzunehmen, weil diese Bohrwerkzeuge von Bauer sind durchaus sehr, sehr wettbewerbsfähig. Sie ermöglichen unserem Vertrieb aber sozusagen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das bedeutet, ich kann über verschiedene Vertriebskanäle mit verschiedenen Produkten durchaus Kontakt und erfolgreich auch Geschäfte im Massenmarkt generieren und darüber, über diesen Kundenkontakt, dann weiteres Geschäft generieren. Und das haben wir in den USA erfolgreich durchgeführt. Wir haben es auch in Indien mit unserer Vertriebsmannschaft auf diese Art und Weise erfolgreich durchgeführt. Es ist durchaus eine herausfordernde Vertriebsarbeit. Ich war selbst lang genug aktiver Verkäufer. Es ist schöner, wenn der Kunde selbst anruft. Und
dann reden wir aber von Verteilen, ne? Dann reden wir ja nicht von Vertrieb.
Ja, genau. Und genau das. Wir müssen auf da wieder hinkommen, dass wir tatsächlich aktiven Vertrieb machen. Und da vielleicht noch mal ganz kurz. Der aktive Vertrieb ist, wie ich gerade gesagt habe, auf der einen Seite Produkte, das fertige Equipment, auf der anderen Seite die Nebenprodukte, wie jetzt Bohrwerkzeug oder aber auch Ersatzteile. Und darüber komme ich hervorragend an ein Kundensegment heran und kann über diese Schiene meinen Vertrieb ankurbeln.
Verstanden. Also Voraussetzung ist natürlich, dass ich ein breites Produktportfolio habe, dass ich etwas habe in meinem, ich sage jetzt nicht Bauchladen, in meinem Produktportfolio, über was ich reden kann, um dann letztendlich auch ein Upselling oder ein Cross-Selling-Potenzial machen zu können letztendlich. Aber am Ende muss ich ja auch beim Management ein Commitment haben und eine Marktsegmentierung, Kundensegmentierung, Produktfit, Marktanalyse, dass ich eben diese Segmente wieder als Zielsegmente definiere für mich und für den Vertrieb. Sonst funktioniert das ja nicht. Also insofern fängt das natürlich bei der Strategie an und dann eben raus aus der Nische über neue Produkte, neue Vertriebskanäle, den Kunden letztendlich Stück für Stück zurückgewinnen, ne?
Ja, also es ist wirklich in der Tat so, deshalb hatte ich das ja auch schon erwähnt, ich muss mein Portfolio natürlich schon betrachten. Ich brauche ein, zwei Produkte, die ich wirklich wettbewerbsfähig in diesem Segment 3 in dem Massenmarkt anbieten kann. Und da werde ich nicht umhinkommen. Ich muss in eine Preisspanne zu dem asiatischen oder chinesischen Wettbewerber kommen, wo ich immer sage, so vielleicht im maximalen 20% Preisunterschied, vielleicht auch 25% Preisunterschied zu dem chinesischen oder asiatischen Mitbewerber. Und das ist für mich eine Preisspanne, wo ich sage, auch da muss es unserem Vertrieb möglich sein, die entsprechenden USPs, die Unique Selling Points noch anzubringen, um dann den Kunden zu überzeugen, auch in diesem preiskritischen Segment des Massenmarktes dann auch die Premium-Marke zu wählen. Aber wenn Sie über diese kritische Preisdifferenz hinauskommen, dann haben Sie natürlich tatsächlich kein Produkt mehr, was Sie entsprechend anbieten können. Dann fehlt Ihnen der Zugang zu den Kunden.
Ja, also wir hatten gerade ein spannendes Projekt, Zitat von dem Geschäftsführer im Bereich Anlagen und Maschinenbau. Eine Maschine kostet da so um die 150.000 Euro. Zitat, der chinesische Wettbewerb bietet die für 50.000 an. Also 100.000 Euro liegen dazwischen. Natürlich nicht mit der gleichen Funktionalität. Aber einigen Kunden ist das egal, weil es auch noch 3 Jahre Garantie gibt. Da machen sie eigentlich letztendlich gar nichts mehr, Herr Buchwald. Zitat Ende. Also ich glaube, der Anlagenmaschinenbau ist natürlich gerade, wenn man sich den Blick nach China oder auf den asiatischen Markt richtet, massiv unter Druck. Das hören wir eigentlich an vielen Stellen. Insofern stellt sich natürlich auch die Frage, wie reagieren wir darauf? Ne?
Das sind exakt diese Fragestellungen, wenn Sie in dieser Situation sind, zwischen 50 und 150.000, dann wird es in meinen Augen fast unmöglich, einen Kunden noch dazu zu bewegen. Auf der anderen Seite, und das meinte ich, wir müssen als Maschinenbauer auch, wenn wir Innovation denken, unbedingt auch mal die Innovation etwas günstiger zu bauen, wieder zurückholen. Und dann auch wirklich überlegen, welche Module meines Produktes müssen denn wirklich in der Tat aus Europa, aus Deutschland kommen? Welche haben denn einen unique selling point? Oder welche Produkte kann ich auch sehr gut in meiner eigenen Produktionsstätte in Indien oder in meiner Produktionsstätte in China entsprechend kostengünstig produzieren und dann die Geräte hier vervollständigen in Deutschland? Das heißt, wir müssen an dieser Stelle auf jeden Fall arbeiten.
Ja, verstanden. Also letztendlich ist es eine strategische Frage. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Was ist mein Markt? Was ist eben auch nicht mein Markt? Dann natürlich die Produkt-Markt-Fit-Analyse. Passen meine Produkte zu den Zielsegmenten mit dem Fokus, sich wieder Marktanteile in dem dritten Segment zurückzuholen? Mit der Anforderung natürlich den Vertrieb auch entsprechend, ich sage jetzt mal, aufzumunitionieren. Also nicht nur fordern, sondern auch fördern im Sinne von Argumentation, Werteargumentation, um in gewissen Fällen auch mitspielen zu können. Ich werde nie immer den Preis treffen können. Insofern ist das Thema, glaube ich, auch Wertargumentation extrem wichtig. Hat auch sehr viel mit Vertriebssteuerung zu tun. Also wir hatten es ja gesagt, nicht verteilen, sondern verkaufen. Sehr viel mit Incentivierung zu tun. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt so weit gehen würden, dass der Vertrieb wieder lernt, richtig zu verkaufen. Ne? Also es ist natürlich einfach, sage ich mal, eine Innovation vielleicht zu verkaufen, wo ich jemanden habe auf der gegenüberliegenden Seite, der das alles versteht, aber dann doch diese Aufklärungsarbeit zu leisten, Segmente anzugehen, die eben nicht in meiner Komfortzone sind, sondern dahin zu gehen und die Produkte vorzustellen, Marktanteile zurück zu erobern, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Spiel. Also insofern hat das sehr viel mit Training wahrscheinlich zu tun, sehr viel mit Incentivierung zu tun.
Das ist genau.
Tools an die Hand zu geben. Es hat auch was mit Leuten zu tun. Nicht jeder ist Hunter, gibt genug Farmer. Also ich brauche auch die richtige, ich sag mal, so wie Sie das sagen, ich bin durch und durch Vertriebler. Also die Leute brauche ich ja letztendlich, die da richtig Lust drauf haben. Und am Ende hat es ja auch was mit Controlling zu tun, ne? Den Erfolg messen zu können. Was sind denn da so Ihre Erfahrungen bezüglich Messbarkeit, bezüglich Incentivierung? Wie kriege ich auch so einen Vertrieb vielleicht auch gedreht, eben wieder rauszugehen und ja, mit den richtigen Produkten, mit den richtigen Botschaften, mit den richtigen Verhandlungstaktiken an die Kunden zu gehen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Feld. Und deshalb, ich hatte ja gesagt, ich bin optimistisch. Und deshalb sehe ich da auch eine ganz große Chance, weil wir da viel zu lange in vielen Betrieben, in vielen Firmen, viel zu lange beim Vertrieb, wenn es um beispielsweise Training, Sie haben gerade Training angesprochen. Vertriebstraining wird in vielen Unternehmen ein technisches Training sein. Es gibt eine Produktveränderung oder es kommt ein neues Produkt raus und hier wird der Vertrieb natürlich technisch auf das neue Produkt geschult. Was ich aber wirklich sehr oft erlebt habe und immer wieder versucht habe, auch entgegenzuwirken, wir brauchen auch genau dieses Verkaufstraining. Das heißt also, es wird Einkäufer auf der einen Seite werden geschult, wie treten sie gegenüber einem Verkäufer auf. Das ist ganz selbstverständlich auf der Einkäuferseite, dass Einkäufer eine Schulung erhalten. Auf der anderen Seite, dass ein Vertriebler tatsächlich eine Schulung erhält, wie arbeite ich oder wie argumentiere ich gegen Einwände? Wie kann ich Einwände auch vorhersehen? Ja. Das wird in vielen, vielen Bereichen, kommt das deutlich, deutlich zu kurz. Da muss ich mich auch meine eigene Nase greifen. Aber da muss auch mehr investiert werden. Das ganz sicher. Ja. Weil ich glaube, auch dann, wenn man den Vertrieb so aufmunitioniert, dann ist der Vertriebler, die Vertrieblerin auch emotional gestärkt und und dann finden sie auch deutlich mehr Leute, die dann sagen, jawohl, jetzt kann ich auch in so ein kritisches Gespräch hineinlaufen. Auf der anderen Seite, dieses Messen des Vertriebserfolges, das ist in meinen Augen das A und O. Ich habe in meiner Zeit bei Caterpillar oder auch bei John Deere bis hin auch in der Wirtgen-Gruppe, wie wird der Erfolg eines Händlers halt eben gemessen? Und am Ende des Tages sind es ja die Händlervertriebsmannschaften, gerade bei einer Firma wie Caterpillar. Und da kommen dann ganz klar die entsprechenden KPIs wie Marktanteile. Der Marktanteil wird festgelegt, der wird bestimmt, gemeinsam wird vorher gesagt, okay, welchen Marktanteil haben wir in deinem Verkaufsgebiet und welchen wollen wir erreichen? Dieser Marktanteil wird gemessen, natürlich an über Lost Sales Reports auch nachgewiesen, aber das ist eine richtige Zielgröße, die beim Vertrieb von Caterpillar Produkten mit dem Händler besprochen wird. Ganz wesentliche Größe ist auch, und das zielt jetzt wieder auf so ein bisschen den Massenmarkt ab, wo ich gesagt habe, wir haben gar keinen Zugang mehr. Bei Caterpillar ist es ganz klar, dass sie die sogenannte Participation Rate ermitteln. Das heißt, an wie viel Projekten, die in einer bestimmten Region tatsächlich abgeschlossen werden, nimmt der Vertrieb oder der Händler überhaupt teil. Und da muss ich sagen, für mein Gefühl, wir nehmen bereits nur noch an einem Bruchteil der ganzen Projekte, an den ganzen Deals teil, die überhaupt in der ganzen Region abgeschlossen werden. Und an jedem Projekt, an dem sie nicht teilnehmen.
Ja, genau.
Und das ist eine weitere Stellgröße. Aber es gibt noch ganz viele andere KPIs, mit denen wir den Vertrieb auf jeden Fall messen können und dann natürlich auch hervorragend incentivieren können.
Ja. Also am Ende sind es viele Maßnahmen, angefangen von der Strategie über das Thema, natürlich auch Organisation, Prozesse, was Sie gesagt haben, Training, ganz wichtig, kennen wir natürlich auch aus unseren Projekten eben heraus, Incentivierung und das Thema Messbarkeit, welche KPIs habe ich. Ich denke, wir könnten da jetzt noch trefflich weiter diskutieren und darüber sprechen. Vielleicht nehmen wir auch nochmal einen zweiten Podcast auf. Es ging jetzt einfach nur darum, da einmal diesen Rundumschlag zu machen, angefangen von der Strategie eben bis hin zum Controlling. Und ich würde ganz gerne, bevor wir zum Ende kommen, Ihnen trotzdem nochmal eine konkrete Frage stellen, vielleicht auch mit einer ganz kurzen Antwort. Also welche Maßnahme haben Sie so im Hinterkopf, wo Sie gesagt haben, das haben wir gemacht, haben wir umgesetzt und es hat sofort funktioniert? Gibt es da noch etwas, was Sie noch nicht erwähnt haben, wo Sie sagen, das war eine Maßnahme, unser Podcast heißt ja auch Topline Talk, wo wir den Umsatz kurzfristig oder mittelfristig einfach nach oben bekommen haben?
Ja, wir das wirklich ganz, ganz aktuell, auch das in einem sehr stark umkämpften Markt im Bereich der Ersatzteile in Asien. Hier haben wir aktive Ersatzteilverkäufer implementiert. Das sind Ersatzteilverkäufer, die tatsächlich zu den Kunden gehen und sich die Geräte der Kunden anschauen, analysieren, einen Ersatzteilvorschlag machen, die aber dann auch gleichzeitig mit Informationen über den Kunden zurück in den Gerätevertrieb auch hineinkommen, die dann sagen, okay, hier steht ein Gerät zum Austausch an oder halt eben auch Wettbewerbsinformationen mit zurückbringen. Und hier haben wir beispielsweise im Bereich der, bei unseren Bohrgeräten werden ja sehr viele Stahlseile verwendet. Wir haben ja sehr viele Winden, über diese Winden laufen Stahlseile. Und wir waren im Bereich Asien eigentlich aus diesem Geschäft des Stahlseilverkaufs eigentlich schon draußen. Wir haben wirklich keine Stahlseile mehr verkauft. Wenn wir einen Stahlseilverkauf hatten, war es leider Gottes irgendeine Garantieleistung, die wir erbringen mussten. Und über diese Maßnahme haben wir das Geschäft des Stahlseilverkaufs tatsächlich wieder angekurbelt. Und mein regionaler Service Manager und Ersatzteilmanager in Asien hat mir, bevor ich Bauer verlassen hat, noch mitgeteilt, ich glaube, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir 10-15% des Marktanteils tatsächlich zurückgewinnen konnten in einem Geschäft, in dem wir draußen waren. Und das ist direkte Topline. Das ist wirklich ein Geschäft, was auch gerade jetzt gut im Ersatzteilbereich, wissen wir alle, da sind die Margen auch entsprechend, aber das liefert sofort eine entsprechende Topline.
Ja, super spannend. Das ganze Thema aktiver Servicevertrieb, Ersatzteilvertrieb finden wir sehr, sehr spannend, wird oftmals sehr stiefmütterlich behandelt, gerade auch im Anlagemaschinenbereich. Vielen Dank erstmal dafür. Und als letzte Frage, so als Abbinder, die stellen wir immer, wenn Sie für einen Tag den Job eines anderen tun könnten, welcher wäre das? Also was würden Sie gern einmal für einen Tag machen?
Ja, Sie haben mich darauf hingewiesen, aber mir fällt tatsächlich kein Job ein, den ich tatsächlich mal für einen Tag machen möchte. Also ich kann da tatsächlich wirklich.
Herr Kopp, das macht überhaupt nichts. Ich bedanke mich trotzdem für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, Herr Buchwald, vielen Dank.